Apostelgeschichte 6, die Verse 8 bis 15. Stephanus, ein Mann, bei dem die Gnade und Kraft Gottes in ganz besonderer Weise spürbar war, wirkte erstaunliche Wunder und Zeichen unter den Menschen. Doch eines Tages fingen einige Männer aus der Synagoge der Freigelassenen Streit mit ihm an. Es waren Juden aus Kyrene, Alexandrien, Zilizien und der Provinz Asien. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit und dem Geist des Stephanus etwas entgegenzusetzen. Deshalb überredeten sie einige Männer, Lügen über Stephanus zu verbreiten. Wir haben gehört, wie er gegen Mose und sogar gegen Gott gelästert hat. Damit versetzten sie das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten in Aufruhr. Stephanus wurde verhaftet und dem Hohen Rat vorgeführt. Die falschen Zeugen logen: Dieser Mann redet ständig abfällig über den Tempel und über das Gesetz Moses. Wir haben gehört, dass er gesagt hat, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel zerstören und die Ordnungen ändern, die Mose uns überliefert hat. Und alle im Hohen Rat versammelten, richteten die Augen auf Stephanus, weil sein Gesicht plötzlich so strahlend wurde wie das eines Engels.
Heute möchte ich über einen großen Mann Gottes gesprochen, dem in der Bibel besondere Ehre zuteil wird, über Stephanus. Die Apostelgeschichte lässt sich nach ihrem Schauplatz in Kapitel 1, Vers 8 einordnen. Ich lese diesen Vers. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wir sehen drei Schritte: Jerusalem, Judäa und Samarien und an das Ende des Erde. Es kann auch danach betrachtet werden, wer der Protagonist ist, der Apostel Petrus oder der Apostel Paulus. Aber es gibt zwei ganze Abschnitte in diesem Buch, in denen Stephanus die Hauptfigur ist. Außerdem hat der Evangelist Lukas die Spiritualität des Stephanus extrem hervor. Dreimal wird seine besondere Geistlichkeit hervorgehoben. In Vers 5 schreibt Stephanus erfüllt mit Glauben und dem Heiligen Geist. In Vers 8 Stephanus erfüllt von Glauben und Kraft. Und Vers 15, er sah sein Gesicht wie das eines Engels. Zugleich wissen wir nichts über ihn. Wie alt war er? Hatte er eine Familie? Wie ist er zu Gott gekommen? Und andere. Wir wissen, dass sein Name Stephanus kann übersetzen als Kranz. Es bedeutet ein Zeichen der Königswürde, ein Preis in einem Wettbewerb oder ein Symbol der Ehre in allgemein. Bei den antiken griechischen Spielen wurde der Sieger als Belohnung für den Sieg in einem sportlichen Wettkampf einen Kranz oder eine Girlande aus Blättern auf den Kopf gesetzt. Er stammte offensichtlich von der genannten Hellenisten, Juden, die in Diaspora lebten. Diese Juden lebten in den verschiedenen Städten des Römischen Reiches und verloren die Bindung an die jüdischen Traditionen. Oft verloren sie auch die Sprache ihrer Vorfahren und sprachen Griechisch. Es waren die Juden, die der Diaspora die die Apostel am Pfingsttag in andere Sprachen sprechen hörten. Zu Beginn war die Trennung zwischen den Juden in Jerusalem und Israel und den Juden in der Diaspora, in der Kirche, sehr ausgeprägt. Am Anfang von Kapitel 6 wird die Situation besprochen, als in der Kirche ein Murren von Seiten der Hellenisten gegen die Hebräer gab. Im ersten Vers lesen wir: In jenen Tagen, als sich die Jünger vermehrten, gab es unter den Hellenisten ein Murren gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Verteidigung der Bedürfnisse vernachlässigt wurden. Und hier sollten klargestellt werden, dass die alles in Gemeinde in Jerusalem war. Außerdem waren sie alle blutsverwandt mit den Juden. Aber ihre Kultur war anders. Unter diesen Umständen versagten die Apostel, die Kirche wuchs und erreichte ein Stadium der Krise. Sie konnte sich nicht mehr in der gleichen Weise entwickeln wie zuvor. Die Unzulänglichkeit des Amtes wurde offenkundig. Die Kirche speiste Witwen. Das war eine wichtige Aufgabe, die heute als Sozialdienst bezeichnet wird. Damals gab es noch keine Renten oder staatliche Unterstützung. Im Alter konnte sich ein Mensch nur auf sich selbst und seine Familie verlassen. Aber was war mit denen, die keine Familie hatten? In Jakobus 1. Kapitel 27 heißt es, dass es in Akt der Frömmigkeit ist, Witwen in ihrer Not zu besuchen. Interessanterweise ist die ukrainische Übersetzung ist auch besuchen. In Russischen wird jedoch ein veralteres Wort verwendet, das mit genau hinsehen oder helfen übersetzt werden kann. Dass es aber ein modernisches Wort für verachten gibt, das sich nur um einen Buchstaben unterscheidet, ändert sich die Bedeutung in missachten oder geringschätzen. Deshalb muss jeder, der Bibel zum ersten Mal liest, in Kommentar nachsehen, was es bedeutet, Fehler zu vermeiden. Einige Buchstaben sind sehr wichtig für uns. Gott zeigt die Lösung für das Problem. Und diese Lösung ist der Dienst. Gott ist allmächtig, das gehört zu seinem göttlichen Wesen. Aber es wirkt durch Menschen. Gott sagt zur Kirche: Ich habe ein Problem, wähle Menschen aus und ich werde sie segnen, um dieses Problem zu lösen. Gott gibt der Kirche alle notwendigen Gaben. Gott gibt die richtigen Menschen. Wir sehen das am Beispiel der Kirchen in der Apostelgeschichte, als Gott in jeder Stadt Geistliche einsetzte. Paulus predigte zuerst in den Städten und nach einer Weile ordinierte er bereits Diener. Und das ging so. Das Volk wählt 7 Diakone, ihre Namen werden aufgeschrieben. Beachten Sie, dass die Namen alle griechischen sind. Es gibt keinen Johannes, Nathanael oder Judas. Das Problem war der griechischen sprechende Teil der Gemeinde und Diakone waren auch griechisch. Das erste Prinzip, auf das ich hinweisen möchte, ist, dass der Dienst die Antwort auf die Bedürfnis ist und die Gaben das Instrument, um zu lösen. Es ist so, als ob man einen Nagel einschlagen musste und dafür einen Hammer bekäme. Gott verfügt über ein ganzes Arsenal an Werkzeugen. Die Frage ist nur, ob Sie den Wunsch haben, aufzustehen und den Nagel einzuschlagen. Gott hat seinen Gemeinde Gaben gegeben. Sie hat 7 Diakonen gegeben. Entschuldigung, sie hat 7 Diakonen Gaben gegeben. Und wissen Sie, was geschah? Das Problem verschwand. Wenn Gott ein Problem in der Kirche zulässt, hat er bereits eine Lösung für das Problem. Vor 14 Tagen haben wir während des ukrainischen Gottesdienstes eine Umfrage unter den Anwesenden zu Thema Geistgaben durchgeführt. 28 Personen nahmen daran teil. Dabei wurden 55 Gaben benannt. Im Durchschnitt gibt es 2 Gaben für jeden Gläubigen. Das zeigt, dass unsere Gemeinde geistlich reich ist. Gott hat jedem von uns mindestens eine Gabe gegeben. Und diese Gabe kann vervielfältigt werden. Es ist eine große Frage, wie man seine Gabe versteht. Aber wenn du sie kannst, nutzen sie. Schauen Sie sich die Diakonen an. Sie wurden für einen bestimmten Dienst ausgewählt. Wir müssen herausfinden, welche Witwen was brauchten und ihnen dann geben, was sie brauchten. Ich denke, man muss hier viele Fähigkeiten haben. Es ist ein wichtiger Dienst, aber es ist meist mit materiellen Dingen verbunden. Aber Gott hat ihre Gaben vervielfacht. Wir sehen, wie die Diakonen zu sehr begabten dienen werden. Stephanus dient als predigender Diener. Gott wirkt Zeichen und Wunder mit seinen Händen. Diakon Philippus predigt ebenfalls. Es wird praktisch ein Apostel. Er wirkt große Wunder. Die Samariter und durch Philippus predigt Buße. Ein Edelmann aus Äthiopien trägt das Evangelium nach seiner Predigt nach Afrika. Stephanus ist der erste Martyr der Kirche. Zu Stephanus ist zu sagen, dass er in seinem Dienst sehr erfolgreich war. Er predigte nicht nur das Wort Gottes mit Überzeugung, sondern tat auch Wunder und Zeichen. Auf diese Weise bekehrten sich immer mehr Menschen zu Christus. Wir sehen, dass Stephanus ein hellenischer Jude war. Er wurde ausgewählt, um als hellenischer Jude zu dienen. Und leider waren es die hellenischen Juden, die ihn umbringen ließen. Es gab viele verschiedene Synagogen in Jerusalem. Es gibt Hinweise darauf, dass es über 400 war. Und viele Juden gehörten zu Synagogen in der Diaspora. Die Synagoge der Libertiner, der freigelassenen Sklaven, die Synagogen der Vertreter der verschiedenen Städte aus Alexandria, Kyrenäa und Zilizien werden hier erwähnt. Saulus, der spätere Apostel Paulus, stammte ebenfalls aus Zilizien. Der Apostel Paulus hatte also wahrscheinlich in seiner Jugend die Predigten des Stephanus gehört. Jedes Mal besiegte Stephanus sie in theologischen Auseinandersetzungen. Seine Weisheit und die Kraft des Heiligen Geistes brachten ihm den Sieg. Ich möchte darauf hinweisen, dass in theologischen Auseinandersetzungen meist die Gläubigen die Verfolger besiegen. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem älteren Professor, der als junger Mann Atheismus lehrte. Die atheistischen Autoritäten führten Debatten mit Gläubigen, aber sie, Atheisten, verloren. Also weigerten sie sich zu debattieren. Es war für sie einfacher, unvorbereitete Menschen, insbesondere Kinder, zu überzeugen, als zu versuchen, den Gläubigen etwas zu beweisen. Gott besiegt Götzen. Es spielt keine Rolle, wann es geschieht. Die Pforten der Hölle werden die Kirche niemals besiegen. In 2000 Jahren hat sich nichts geändert. So war es in den Tagen des Aposteln, so war es während der Verfolgung im Römischen Reich, so war es während der Reformation, so war es während der Kommunismus in meinem Land. So ist es auch jetzt in den Orten, an denen das Evangelium gepredigt wird. Freunde, wir sind auf der Seite des Siegers, denn Jesus ist siegreich. Er hat sogar den Tod selbst besiegt. Die Zeit wird kommen und Jesus wird endgültig siegen. Die Offenbarung von Johannes spricht von einem Reiter auf einem weißen Pferd. Das ist Jesus Christus. Wir lesen diesen Text. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet er und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Haare im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißen und reinen Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die hiden Völker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernen Stab wieder. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das Buch des Offenbaren spricht auch von einem Reiter auf fellen Pferd, das den Tod symbolisiert. Erst kürzlich gab es bei den Olympischen Spielen in Paris auch ein mechanisches Pferd in einem weißen oder fellen Reiter. Ich weiß nicht, ob die Autorin der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele die Offenbarung in irgendeiner Weise darstellen wollten. Vielleicht hatten sie auch eine ganz andere Absicht, aber wir können uns an den wahren Siegen erinnern, Jesus Christus. Auch Stephan hat die Schlacht geschlagen, er überwand ihr Lehrer. Aber leider versucht der Teufel immer auf unehrliche Weise zu gewinnen. In 1. Mose heißt es, da sprach Gott der Herr zu Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alle Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Deinem Bauch solltest du kriechen und Staub solltest du fressen dein Leben lang. Und ich will Freundschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir der Kopf zertreten und du wirst ihn in die Feste stechen. Der Teufel treibt Betrug und Verrat, um zu töten, zu stellen und zu zerstören. Johannes Kapitel 10. Beachten Sie, dass Jesus durch den Verrat von Judas durch falsche Zeugen gekreuzigt wurde. Betrachten Sie einige Punkte im Zusammenhang mit dem Tod des Stephanus. Es gibt Parallele zwischen dem Bereich des Lukas über die Passion Christi und der Martyrum des Stephanus. In Evangelist Lukas schreibt, dass Sanhedrin unterbricht die Gerichtsverhandlung nach den Worten Jesus. Von nun an wird der Menschensohn zu Rechten der Macht Gottes sitzen. Da fragten sie alle, Bist du denn der Sohn Gottes? Er antwortete ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Und sie sprachen, was bedürften wir eines anderen Zeugnis, denn wir haben es selbst aus seinem Munde gehört. Und die Apostelgeschichte, wir sehen, dass die Sitzung des Sanhedrins wurde nach den Worten des Stephanus unterbrochen. Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Aber sie schreien laut und hielten sich die Ohren zu, stürzten sich einmütig auf ihn, führten ihn aus der Stadt hinaus und begannen ihn zu steinigen. Zweiter Moment ist Gebet um Vergebung. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus sagt, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Dritter Aspekt, letzte Worte vor seinem Tod war, Jesus rief mit lauter Stimme und sagte, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und nachdem er dies gesagt hatte, gab er seinen Geist auf. Und Stephanus, und sie steinigten Stephanus, der betete und sagte, Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf. Auch wichtige Parallel zur Geschichte des Stephanus ist auch Markus. Einige aber standen auf und legten falsches Zeugnis gegen ihn ab und sagten, wir haben ihn sorgen hören. Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Stephanus ist der Erstgeborene der triumphierenden Kirche. Bevor Stephanus, der Märtyrertod, erlitt, geschah eine gewisse Veränderung an ihm. Sein Gesicht war wie das eines Engels. Der Sanhedrin, die Richter, die über sein Schicksal entscheiden sollten, sahen sein Gesicht wie das eines Engels. Wir wissen nicht genau, was mit seinem Gesicht geschah. Vielleicht sahen sie sein Adel, seine Vernehmheit und seine göttliche Inspiration. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist. Das ist zum Teil richtig. Denn Krankheit und Leid führen oft zu Entmütigung und Depression. Aber auf der anderen Seite hat es die wahre Reihenfolge völlig umgedreht. Der Geist ist vorrangig. Die Erfüllung des Stephanus durch den Heiligen Geist war so groß, dass sein Gesicht verändert wurde. Ein rechtschaffener Gläubiger, der noch Minuten vor dem Mord von innen heraus leuchtete, wie Jesus betete er für diejenigen, die ihn umbringen wollten. Wie oft sind wir wegen nichts einmütigt? Wie oft machen wir uns Sorgen und verlieren den Frieden wegen unbedeutender Dinge? Andererseits wirft der Hass auch in schlechtes Licht auf eine Person. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, dass Saulus aber der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester. Wie auffallend unterschiedlich sind diese beiden Männer. Beide sind gläubig. Saulus wusste eine Menge über Gott, aber sein Gesicht, wer hat es dargestellt? Wenn ich diese Abschnitte lese, frage ich mich, woher Lukas diese Details kennt. Das Gesicht des Stephanos, darüber, dass Saul das Böse atmet. Ich gehe davon aus, dass er dies von Apostel Paulus selbst erfahren hat. Paulus war bei der Ermordung von Stephanus dabei. Er konnte sich dieses Gesicht eingeprägt haben. Das Gesicht eines Angels, bevor eine Gruppe religiöser Fanatiker ihn dauerhaft im Steinen verunstaltet. Es verdient besondere Aufmerksamkeit, dass Gott Stephanus in seinen letzten Moment nicht im Stich gelassen hat. Seine Herrlichkeit ist so bedeutend, dass Jesus selbst aufsteht, um ihm zu ehren. Als der Prozess gegen Stephanus stattfindet, lesen wir in Kapitel 7. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen in Herz und sie knirschen mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geist blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. In den letzten Jahren haben sich in der Ukraine viele Menschen erhoben, um den gefallenen Soldaten ihren Respekt zu erweisen. Gewöhnliche Menschen, Offiziere und Minister, sogar der Präsident, sind aufgestanden. Aber was hier beschrieben wird, ist, dass Gott selbst, Jesus Christus, aufgestanden ist, um Stephanus zu ehren. Freunde, wir sind die Kirche Christi. Jesus ist heute mit uns. Durch unseren Glauben sind wir eins mit Christus, aber wir sind auch eins mit seiner Gemeinde im Himmel. Im Hebräer Kapitel 12 lesen wir: Sondern ihr seid gekommen zu den Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zum Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollenden Gerechten, und zu Jesus, dem Mutter des Neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprechung, das Bessere redet als das Blut Abels. Stephanus hat gesehen, was in diesem Vers beschrieben wird. Und heute sind wir auch zu einer triumphalen Versammlung gekommen. Leider sehen wir es nicht. Auch die Menschen um Stephanus herum sehen es nicht. Auch nicht die Menschen um Paulus auf der Straße nach Damaskus. Möge Gott uns helfen, offene Augen und offene Herzen zu haben, um diese himmlische Stadt zu sehen.